Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und einer Sendung zur Gewalt. Manche Formen von Gewalt sind offensichtlich, Mord und Totschlag oder Angriffe, bei denen die körperliche Unversehrtheit eines Menschen verletzt wird. Anderes Mal passiert die Gewalt subtiler oder unsichtbar. Die oft versteckten Formen, die Gewalt in unserem Denken und im alltäglichen Handeln annehmen kann, beschreibt Daniel Pascal Zorn zu seinem aktuellen philosophischen Essayband Später mehr. Denn zunächst zum neuen Roman von Madame Nielsen, in dem Gewalterfahrungen ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Die dänische Performerin, Sängerin, Autorin und Kunstfigur Madame Nielsen landete zuletzt einen Überraschungserfolg mit ihrem Roman Der endlose Sommer, 2017 erschien er auf Deutsch. Ihr neuer Titel führt in die New Yorker Kunst- und Theaterwelt der 1990er Jahre. Und für den namenlosen Erzähler wird die zum Albtraum. Christoph Schröder stellt das Monster von Madame Nielsen vor.
Im Herbst 1993 landet ein Mann am Flughafen von New York. Er hat keine Unterkunft, nur sehr wenig Geld in der Hosentasche und einen Rucksack auf dem Rücken. Sonst erfahren wir wenig über ihn und das wird sich auch im Verlauf des Romans nicht ändern. Der Mann bleibt namenlos, seine Identität ist rätselhaft. Möglicherweise auch für ihn selbst, denn er spricht über sich ausschließlich in der dritten Person. Vor einigen Wochen, so viel wird preisgegeben, hat der Mann in einer nicht näher benannten europäischen Hauptstadt einen Auftritt des New Yorker Performance-Kollektivs The Wooster Group angeschaut. Die verwirrende Dekonstruktion eines Tschechow-Stücks, in dem die weißen Schauspieler sich in einem postmodernen Zitat die Gesichter schwarz zugeschmiert hatten, faszinierte den Mann derart, dass er am nächsten Tag ein Treffen mit der Regisseurin vereinbarte. Kurz darauf reist er selbst nach New York, um sich als Praktikant, als sogenannter Volunteer der Performance-Gruppe anzuschließen. Bei der Wooster Group, das ist für das Verständnis von Madame Nielsens Roman wichtig, handelt es sich um eine 1975 unter anderem von dem später auch als Hollywood-Schauspieler berühmt gewordenen Willem Dafoe und seiner Lebensgefährtin LeCompte gegründete Theatergruppe. Sie wird der poststrukturalistischen, Subjekt- und Autorenschaft negierenden Strömung der Performancekunst zugeordnet. Für sie prägte der Theaterwissenschaftler Andrzej Wirth 1987 den Begriff postdramatisches Theater. Der Protagonist in Das Monster kommt an den Spiel- und Probenort der Gruppe, genannt The Garage, mit dem Selbstbewusstsein, künstlerische Impulse setzen zu können. Er denkt, er werde tatsächlich erwartet und gebraucht.
Im Jetlag-Rausch sah er die kleinste Bewegung, das geringste Zeichen auf der Bühne und wusste sofort, was nicht stimmte oder noch besser gemacht werden könnte. Er sah sich als den Erlöser, the missing link zwischen der Avantgarde und den Massen, der mit seiner messianischen Wiederkunft als Star in the US das Unmögliche bewirken würde.
Von Beginn an ist Das Monster ein Spiel mit unterschiedlichen Realitätsebenen. Da ist zum einen die Stadt selbst, die sich der Protagonist zu Fuß erschließt und die ihm zunächst wie eine Kulisse ihrer selbst, wie eine gut gemachte, aber leicht durchschaubare New York-Simulation vorkommt. Das soll sich bald ändern. Zum anderen wird der Mann am Tag nach seiner Ankunft in einen surrealen Albtraum hineingezogen, aus dem es zunächst kein Entrinnen gibt. In seiner Tasche trägt er ein handgeschriebenes Notizbuch, das ihm, so heißt es, eine Dame in Europa übergeben hat. Darin befinden sich Adressen von Gastgebern, die angeblich bereit sind, ihn ohne Komplikationen für eine gewisse Anzahl von Nächten unterzubringen. Als der Mann schließlich unter einer der Nummern einen potenziellen Gastgeber erreicht, wird er für den kommenden späten Abend einbestellt. Das Szenario, das ihn dort erwartet, präfiguriert das weitere Geschehen.
An der einen Stirnwand hing eine große Reproduktion von Andy Warhols Car Crash aus dem Jahr 1963, mit einem einzelnen Scheinwerfer von schräg oben angestrahlt, wie in einem Museum oder einer Kunstkammer, einem Reliquienschrein, dachte er. Gegenüber, gleichfalls von einem einzelnen Spot angeleuchtet, stand eine Kopie oder vielleicht war es das Original des elektrischen Stuhls aus Electric Chair, ebenfalls von Warhol, komplett mit Lederriemen, Fußstütze und dem dicken Kabel, das sich von dem rechten Vorderbein des Stuhls durch den glänzend weinroten oder lavendelfarbenen Velour zur Mitte des Raums schlängelte und verschwand.
Was Madame Nielsen nun auf ungemein komplexe und nicht minder unheimliche Weise inszeniert, ist ein serielles Erleben, analog zu den seriellen Arbeiten Andy Warhols. Daraus entspringt eine nur ihrer Eigenlogik folgende, den Filmen David Lynchs ähnliche Bilderwelt. Die Gastgeber des Protagonisten sind ein Zwillingsbruderpaar, der eine im blauen, der andere im rosa Pyjama. In vollendeter Gnadenlosigkeit erlebt der Mann Abend für Abend dasselbe. Ihm werden eine Sprite und Sushi angeboten. Er gerät in einen tranceähnlichen Zustand. Er wird in den elektrischen Stuhl gesetzt und festgeschnallt. Er wird über eine Wendeltreppe nach oben in ein Schlafzimmer getragen und dort von seinen Gastgebern penetriert. Im Anschluss sieht er am Himmel über sich Bilder jenes Tages vorbeiziehen, an dem John F. Kennedy in Dallas ermordet wurde. Am folgenden Morgen kommt er in die leere Küche, in der ein French Toast, ein Glas Orangensaft und eine lauwarme Tasse Kaffee auf ihn warten. Es gibt keine Erklärungen und keinen Ausweg. Das Zeitkontinuum ist ebenso aufgehoben wie die Logik des räumlichen Empfindens in der Wohnung der Zwillingsbrüder. Der zweite Handlungsstrang ist analog dazu angelegt. In The Garage, dem Hauptquartier der Wooster Group, geschieht nichts, das aber stets auf die gleiche Weise. Die Crew bestellt jeden Tag die gleiche Suppe zum Mittag, mal kommt Willem Dafoe vorbei, im Schlepptau seinen kleinen Sohn, der in einer Heidegger-Ausgabe liest. Und noch immer hat der Protagonist das Gefühl, der Zeuge von etwas Großem zu sein, obwohl er eingestehen muss, dass nichts von dem, was in The Garage geschieht, Konsequenzen für irgendwen hat. Das Serielle ist das Organisationsprinzip von Madame Nielsens Roman, der sich mit fortschreitender Lektüre als ein Spiel mit postmodernen und poststrukturalistischen Diskursen und zugleich als eine bösartig satirische Zuspitzung dieses Spiels entpuppt. Der Erzähler ist weniger autonomes Subjekt als ein in Bildern denkendes Bewusstsein. Eine Theorie, die den Tod des Autors zugunsten des reinen Textes ausgerufen hat, kann einer in ihr eingeschlossenen Figur das Ich-Sagen nicht gestatten. Es bleibt beim Er. Um aus einem derart streng getakteten, wenn auch wild wuchernden Erzählmodus herauszukommen, bedarf es einer Veränderung, einer Lücke im ewigen Zeitstrahl. Es sind zunächst mikrofeine Risse, die den festgefügten Tagesablauf des Protagonisten durchziehen, bis schließlich eines Nachts der Albtraum in der Dauerwiederholungsschleife auf eine Weise unterbrochen wird, die hier nicht im Detail verraten werden soll.
Und er denkt, jetzt ist es geschehen. Das ist nicht bloß ein Augenblick. Das ist der Anfang von dem Ende, das die ganze Zeit von dem Augenblick an, als er in der ersten Nacht an der Sprechanlage klingelte oder dem Abend davor, als er in einer Telefonzelle am Astor Place mit vor Kälte weißem Zeigefinger die letzte Telefonnummernziffer getippt hatte, immer schon in den Nächten angelegt war. Nicht ihr natürliches, sich rhythmisch wiederholendes Ausklingen im Morgengrauen, sondern das Ende der Körper, der Stadt und der Zeit.
Von diesem Augenblick an setzt Madame Nielsen der von ihr selbst geschaffenen Kunstwelt den Ekel, das realistische Krepieren, den Zerfall und die Verwandlung von Körpern entgegen. Im Gefängnis eines aus Theorien zusammengefügten künstlichen Raums ereignet sich eine Orgie der Auflösung. Madame Nielsen hat ein nicht einfach zu lesendes und ein vor allem im zweiten Teil nicht immer leicht erträgliches Buch geschrieben. Dessen ungeachtet verfügt der Roman auch über ungemein komische Szenen, so beispielsweise über einen absurden Dialog zwischen dem Protagonisten und der berühmten Essayistin Susan Sontag im Rahmen einer Performance. Doch auch hinter grotesken Dialogen wie diesen scheint immer Dringlichkeit auf. Wenn die Literatur aus ihren selbstreferenziellen Diskursen herausfindet und ernst macht, ist ein Buch wie Das Monster das Resultat.
Christoph Schröder über Madame Nielsen, das Monster, aus dem Dänischen übersetzt, von Hannes Langendörfer, und erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Von den surrealen Szenarien in der New Yorker Avantgarde nun zu den konkreten und oft unseren Alltag betreffenden Beobachtungen von Daniel Pascal Zorn. Der Philosoph und Publizist entfaltet in »Das Geheimnis der Gewalt« ein Panoptikum an Gewaltformen. Es führt ihn in die Weltgeschichte, in zwischenmenschliche Abgründe, manchmal aber auch einfach nur an die Theke einer Bäckereifiliale. Martin Becker hat das Buch gelesen.
Dass Gewalt existiert, ist kein Geheimnis. Aber inwiefern kann ein Geheimnis an sich gewaltvoll sein? Und wann nutzt die Gewalt das Geheimnis, um sich selbst zu verbergen? Daniel Pascal Zorn sucht vor allem nach subtilen, nach versteckten Formen von Gewalt in der Weltgeschichte wie im Alltag. Fündig wird er fast überall. Warum wir ihr nicht entkommen und was wir trotzdem dagegen tun können, lautet der allzu reißerische Untertitel von »Das Geheimnis der Gewalt«. Denn der Autor erweist sich in erster Linie als präziser Beobachter, der keine philosophischen Ratgebersätze für den praktischen Umgang mit Gewalt formuliert. Auch versucht sich Daniel Pascal Zorn auf knapp 200 Seiten nicht an einer vollständigen Darstellung von Geheimnis, Gewalt und deren verhängnisvoller Wechselwirkung. Stattdessen wählt er, im besten Sinne, die freie Form des Philosophierens. Inhaltlich sehr unterschiedlich sind die Texte, in denen sich der Autor in das Spiegelkabinett von Gewalt und Geheimnis begibt.
In diesem Spiegelkabinett erscheint die Gewalt als Ereignis, als Einbruch in die Normalität, ohne ihren Ursprung preiszugeben. Und die Normalität scheint als eine Form der Gewalt auf, die sich verbirgt, indem sie sich als etwas anderes ausgibt. Im Spiegel dieses Kabinetts scheint das Geheimnis im privaten und persönlichen Gewaltfreiheit zu versprechen. Im Gegenspiegel desselben Kabinetts manipuliert das Gewaltinstrument des Geheimnisses die Verzweiflung der Menschen, beutet ihre Sehnsucht aus und unterstützt ihr Streben nach Wissen und Macht.
Seine theoretischen Ausführungen unterfüttert der Autor häufig mit Szenen aus dem Alltagsleben. Wir stehen beim Bäcker in der Warteschlange und wollen ein Brot kaufen. Ein Teil dessen, was wir Normalität nennen. Schon dabei reicht wenig, um den gewohnten Ablauf zu beeinträchtigen. Jemand drängelt sich vor oder ist unhöflich und arbeitet damit bereits unserer eigenen Sicherheit entgegen.
Entsprechend erfahren wir Eingriffe in diese Normalität als Form der Gewalt. Unsere Erwartungen werden durchkreuzt, wenn sich jemand nicht so verhält, dass unser Alltag ungestört ablaufen kann. Weil unsere Normalität von so vielen Faktoren abhängig ist, von unseren stillen Erwartungen, vom reibungslosen Ablauf unseres Alltags, egal auf welcher Seite der Theke, der Kasse oder des Tresens wir uns gerade befinden, von unserem Streben nach Sicherheit, Ruhe und ungestörtem Lebenswandel, ist diese Normalität extrem störanfällig.
Das banale Beispiel der Bäckerei dient als Anstoß zum Nachdenken über Normalität und Gewalt. Innerhalb weniger Sätze dreht Daniel Pascal Zorn die Situation um. Sind nicht erst wir diejenigen, die mit unserer anfälligen Idee von Normalität automatisch die anderen gewaltsam ins Abseits drängen, sie zu Anormalen erklären, über die wir uns mit Macht erheben? Die Gewalt taucht bei Daniel Pascal Zorn nie als simpler Sachverhalt auf. Ihre Darstellung ist so komplex wie ambivalent, ob im Privaten oder im Öffentlichen, ob körperlich oder kommunikativ. Gewalt wirkt omnipräsent.
Die mögliche Allgegenwart der Gewalt verführt uns dazu, manche ihrer Formen vor uns und anderen zu verbergen, damit uns das Leben erträglicher erscheint. Und umgekehrt erscheint dieses Verbergen selbst als eine Form der Gewalt, die wir denen aufzwingen, die Erfahrungen mit derjenigen Gewalt machen, die wir nicht sehen wollen.
Begriffe wie Kontrolle, Freiheit, Angst und Sicherheit ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kapitel. Doch ist das Geheimnis der Gewalt in erster Linie ein assoziativer Versuch. Mal widmet sich Zorn den Comic- und Actionhelden Hollywoods und untersucht, wie das Gute und das Böse gewaltsam gegeneinander agieren. Dann setzt er uns unter der Überschrift »Fackeln der Freiheit« in einer Laborsituation vor den Fernseher und analysiert, welche Gewalt Werbung über uns hat, obwohl wir um deren Wirkung eigentlich wissen. An anderer Stelle umreißt er skizzenhaft eine kleine Weltgeschichte der Gewalt in wenigen Zeilen. Dass seine Erzählhaltung manchmal zu harschen Verknappungen führt, gibt Zorn unumwunden zu. Der Autor empfiehlt im Vorwort eine literarische Lektüre seines Buchs. In der Tat lesen sich seine Texte oft wie erzählerische Miniaturen. Sie driften ins Schwärmerische und Poetische ab und sind somit alles andere als nüchtern, was allerdings überhaupt kein Nachteil ist. In »Der Weg aus der Höhle« landet der Autor letztlich bei Lügenpresse, Fake News und alternativen Medien. Das Internet ist für manche als Gewaltinstanz in die Welt getreten. Doch bis dahin hat die Menschheit eine Weile gebraucht, also nimmt sich auch der Autor viel Raum, um jenen Weg aus der Höhle zu beschreiben.
Wenn man in den Himmel sieht, bemerkt man, dass die Sterne sich um einen Punkt drehen, der selbst stillzustehen scheint. Also muss dort die unsichtbare Achse enden, die den Kosmos aufspannt. Die Drehung der Sterne geschieht im Jahreskreislauf, in dem auf den Herbst der Winter folgt, wenn alles stirbt, und auf den Winter der Frühling, wenn alles wiedergeboren wird. Die Weltachse dreht sich, und dieser Drehung folgt das Leben im Wechsel der Jahreszeiten. Dieses mythische Weltbild aus grauer Vorzeit hat seine Spuren hinterlassen.
Natürlich widmet sich das Buch auch den großen Themenfeldern wie Folter, Krieg und Unterdrückung. Das Geheimnis der Gewalt glänzt allerdings besonders dann, wenn Daniel Pascal Zorn auf das Private schaut, auf die gewaltige Macht der zwischenmenschlichen Kommunikation. Das Kapitel »Der Täuscher zu Gast bei Freunden« nimmt sich das Wesen des Scharlatans vor. Treibt nicht die Sehnsucht sowohl Täuscher als auch Opfer an? Entsteht so nicht eine seltsam intime Verbindung, an der beide Seiten ihren Anteil haben?
Der Getäuschte muss, gegen die Einwände seiner Freunde und Familie, ein Höchstmaß an Vertrauen investieren. Denn dieses Vertrauen ist nicht nur das Vertrauen in den Scharlatan, es ist auch das Vertrauen in die Erfüllung der eigenen Sehnsucht. Der Scharlatan wiederum muss auf der Hut sein. Er muss Zweifler ausmanövrieren und zugleich sicherstellen, dass seine Täuschung aufrechterhalten bleibt.
Oft enden die Kapitel überraschend mit rhetorischen Fragen oder pointierten Schlusssätzen. Ein philosophisch erhabenes Urteil trifft der Autor dabei nicht. Erst recht nicht, wenn es um gegenwärtige Machtdiskurse geht. In »You can say you to me« singt er ein ironisch durchsetztes Loblied auf unsere neue Arbeitswelt, auf ihre unbegrenzte Freiheit, die vordergründig nichts Gewaltsames mehr hat. Schließlich darf man Herrn Professor Dr. Königsberger neuerdings Lennart nennen, mit ihm essen gehen und ihn natürlich jederzeit kritisieren. Nur.
Sie werden sich seiner Bewertung dennoch nicht entziehen können und auch nicht seines stummen Urteils darüber, ob Sie sich die Kritik an seinem letzten Briefing hätten leisten dürfen. Sie dürfen hier schließlich alles. Glauben Sie nur nicht, dass es für Sie keine Konsequenzen hätte.
Die Lektüre bietet einen intensiven Blick auf ein detailreiches Bild vom Geheimnis der Gewalt in all seinen schillernden Facetten, wie der Autor es formuliert. Natürlich kann man Einwände gegen das assoziative Verfahren hegen, das eine wüste Mischung aus popkulturellen Versatzstücken und historischen Exkursen hervorbringt, wenn Songtexte der Band Tomte gleichwertig neben Überlegungen eines Giordano Bruno stehen. Doch die konsequent essayistische Haltung jenseits von reiner Theorie und der durchweg literarische Stil machen die Texte so lesenswert und das Buch angesichts der Schwere des Themas auf fast unerhörte Weise unterhaltsam und leicht.
Martin Becker über Daniel Pascal Zorn, das Geheimnis der Gewalt, warum wir ihr nicht entkommen und was wir trotzdem dagegen tun können. Erschienen ist das Buch bei Klett-Cotta. Auch in der Buchbranche wurde heute zum gewaltfreien Miteinander aufgerufen. Auf der Jahrestagung der Interessensgruppe Belletristik und Sachbuch stellte die neue Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, eine Ellenbogenmentalität in Frage. Mit unserem täglichen Verhalten entscheiden wir darüber, wie die Zukunft in dieser Branche aussieht, so mahnte Schmidt-Friedrichs wörtlich die versammelten Publikumsverlage in München. Bereits zu Beginn ihrer Amtszeit hatte die Verlegerin angekündigt, als neue Börsenverein-Vorsteherin eine beharrliche Vermittlerin sein zu wollen. Und man darf gespannt sein, welche Formen dieses Vorhaben in Zukunft noch annehmen wird. Für heute endet mit diesem Aussöhnungsappell der Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es im Programm weiter mit Forschung aktuell und dem Nachweistest für das neue Coronavirus. Der wurde innerhalb kurzer Zeit an der Berliner Charité entwickelt. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.